Hallo und herzlich willkommen zum Soopart Inside Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus der Welt der Apartmentkonzepte, dem Segment, das die Antworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten. Aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Für diese Ausgabe hat es mich ins wunderschöne Wien verschlagen. Hier haben wir gestern unseren Österreich-Dialog gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Michaela und Partner fortgesetzt. Genau ein Jahr nach dem ersten Soopart Austria Special. Diesmal haben wir uns bewusst eine klein gehaltene Runde mit spannenden Köpfen aus den Bereichen Projektentwicklung, Finanzierung und Investment eingeladen, um über die Zukunft des Service-Department-Marktes in Österreich zu diskutieren. Mit dabei war auch Christine Oberweger von der Österreichischen Hotelvereinigung. Christine kennt das Segment aber nicht nur aus der Verbandssicht. Sie war zuvor selbst viele Jahre als Managerin im Bereich Service Departments in Wien tätig und bringt damit gleich zwei spannende Perspektiven mit. Genau deshalb habe ich sie mir heute vors Mikrofon geholt. Freut euch also auf ein interessantes Gespräch über den österreichischen Markt, aktuelle Entwicklungen und die Chancen, die das Segment Service Departments bietet. Hallo, liebe Christine.
Hallo, liebe Annette.
Schön, dass du heute hier mit mir am Mikrofon bist. Und wo sind wir hier? Beschreib mal kurz.
Ja, wir schauen auf den Prater. Ein sehr spannendes Konzept bei uns hier in Wien, das ZOKU. Auch räumlich, ja, mit spannenden Details und viel Farbe, mit viel Liebe eingerichtet. Wunderbar.
Da sind wir schon mitten im Thema, ne? Aber bevor wir ins Thema einsteigen, stell dich doch noch kurz, mach einfach unseren Hörern ein bisschen vor.
Sehr gerne. Mein Name ist Christine Oberweger, ich arbeite bei der Österreichischen Hotelvereinigung. Wir sind die freiwillige Interessenvertretung für die Beherbergungsbetriebe Österreichs. Wir haben über 1700 Mitglieder im Moment, dementsprechend 25% Marktanteil der gesamten Beherbergungsbetriebe, 60.000 Mitarbeitende, über 200.000 Betten. Und wir verstehen uns als die Serviceorganisation für Beherbergungsbetriebe.
Und heute wollen wir ja ganz speziell über die Entwicklung der Service-Department-Konzepte in Österreich sprechen. Und da bist du ja auch nicht unbeleckt. Du bist ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt tatsächlich. Erzähl mir ein bisschen was über deinen Background aus dem Segment.
Ja, ich durfte ein spannendes Projekt in Wien eröffnen und auch entwickeln. Also wirklich von der Pike auf. Das Phil's Place am Wienerberg war eine Architekturikone aus den 60er Jahren. Und wir haben dort mit zwei großen Projektentwicklern Wiens ein Service-Department-Projekt hochgezogen, welches Zielgruppe Corporate hatte, aber auch Freizeitreisende und war so eine Mischung aus digitalisiertem Produkt, aber auch Rezeption vor Ort. Also so ein Kombi-Produkt.
Das heißt, du sprichst also jetzt hier auch wirklich mit operativer Erfahrung, mit Entwicklererfahrung und jetzt natürlich dann vor allem aus der Vereinigungsperspektive. Ne?
Ja? Ja, genau. Also ich bringe auch die Hotelperspektive mit von meiner Berufserfahrung davor und darf eben auch beobachten, wie sich das Segment der Service Departments entwickelt und natürlich, wie sie auch für uns als Interessenvertretung immer wichtiger werden.
Okay, das sehen wir ja gerade ganz doll, ne? Dass die Grenzen zwischen Hotel- und Service-Department-Segment verschwimmen. Wie definiert denn die ÖHV dieses Segment?
Grundsätzlich ähnlich wie ihr. Für uns ist auch die Küche ausschlaggebend. Also es ist ein Raum, je nach größer oder kleiner, aber mit der Funktion der Küche dabei. In Österreich sehen wir natürlich unterschiedlichste Übergangsformen. Also wir sehen das klassische Apart-Hotel, wir sehen Service-Departments. Es beginnen langsam Branded Residences, aber wirklich nur langsam. Aber wir haben auch viele hybride Projekte, also wo wir es feststellen, dass Hotels, die erfolgreich ganz klassisch Zimmer anbieten, entweder ein Grundstück dazu kaufen und Apartments bauen oder eben aufgrund vom Generationenübergang die jungen Nachfolger sagen, uns würde aber der Apartmentsektor mehr interessieren und da passiert einfach transformativ auch sehr viel.
Ja. Und siehst du das eher als eine Chance oder ist es eine Konkurrenz zur klassischen Hotellerie hier in Österreich?
Ich sehe es als Erweiterung für die klassische Hotellerie. Ich sehe es aber als sehr eigenständiges Produkt im städtischen Bereich, das schon. Mhm. Da sehe ich auch den Mitbewerb zwischen der Hotellerie, also da ist dann die Abgrenzung doch klarer, weil auch die Zielgruppe klarer ist. Also wir haben natürlich in Wien Freizeit, also Leisure, den klassischen Leisure-Gast, aber auch mehr Corporate als wie im Westen. Und im Westen, dort wo die Konzepte ein bisschen mehr verschwimmen, ist natürlich der Leisure-Anteil viel höher.
Das ist ja sowieso noch eine ganz spannende Zahl. Vielleicht lass uns doch mal für die Hörer noch mal ein bisschen zusammenfassen, wie sich der Markt hier in Österreich überhaupt darstellt. Über wie viele Einheiten sprechen wir? Kannst du da mal ein kleines Update kurz geben?
Ja, wir hatten ja gestern die Veranstaltung mit Michael und Partner und Roman Kopacek und du. Ich habe sie Zahlen präsentiert von Deutschland und Österreich. Und in Österreich sind tatsächlich knapp 12.000 Einheiten und in Wien, wo sich vieles zentralisiert und wo natürlich auch der Markt ein anderer ist, sind 9.800 Einheiten.
Das ist gigantisch, also ganz ehrlich, das ist das, was ich auch hier gelernt habe, als wir angefangen haben, uns mit Österreich zu beschäftigen. Wien, 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 dann lange nichts, dann Wien und dann kommt irgendwann, was ist nochmal?
Graz kommt dann, ja. Und wir sehen aber natürlich schon auch wieder so mit diesen hybriden Konzepten und auf den Bezug auf Leisure im Westen tut sich auch einiges. Mhm. Aber Fokus, ich glaube auch für alle Markeneintritte, ist natürlich Wien.
Also so erleben wir ja gerade auch, ne, dass die deutschen Betreiber sich im Moment gerade natürlich viel mit dem Eintritt in den österreichischen Markt beschäftigen und dann ist es auch ganz klar Wien. Ne, alle haben den Fokus, also hier halten wir gerade ja auch die Augen offen, welche Opportunitäten noch da sind. Aber lass uns mal noch ein bisschen bei den Kennzahlen bleiben. Ja, also wir haben ja für Deutschland sehr stabile Performance-Werte präsentieren dürfen. Sag mal kurz, was der Roman Kopacek gestern auch noch mal zu den Auslastungs- und ADR-Zahlen gesagt hat hier für den österreichischen Markt?
Ja, die Entwicklung ist sehr gut. Also wir sprechen von einer Auslastung von 74,5%. Mhm. Sind auch dem geschuldet, dass es sich um Ganzjahresbetriebe handelt. Also wenn man das jetzt vergleichen würde mit der österreichischen Hotellerie, würde die drunter liegen. Aber wir haben ja auch zwei Saisonbetriebe, ein Saisonbetriebe. Also 74,5% kann man schon stolz sein. Ja, und die ADR bei 113. Das ist schon vielversprechend für Entwickler, würde ich sagen.
Und auch eine tolle Steigerung zum letzten Jahr. Ne? Also das fand ich sehr beachtlich bei der Betrachtung der Zahlen. Also das Absolut. Haben wir in Deutschland ja so nicht umsetzen können. Wir waren da noch eher relativ auf gleichem Niveau, eher mit einem kleinen Verlust eher unterwegs. Aber da habe ich gedacht, Respekt, das haben die österreichischen Kollegen hier besser gemacht.
Ja, also wir sehen es auch in der Hotellerie oder sagen wir mal so in allen Beherbergungsbetrieben, dass Preissteigerungen möglich sind. Man darf halt nicht vergessen, die Schere geht ein bisschen auf der anderen Seite auf mit Wareneinsatz und Mitarbeitendenkosten. Mhm. Aber der Schlüssel ist es, den Preis zu heben und das gelingt dir offenbar.
Mhm. Sehr gut. Und kannst du das Segment einfach mal noch mal ein bisschen einordnen im Gesamtverhältnis zur Hotellerie? Ja, welchen Anteil machen die Service Departments in Österreich aus?
Ja, auch aus der Studie von Michael und Partner heraus 7-8% der Einheiten sind schon Service Departments zugeordnet. Tendenz steigend natürlich, wie wir wissen. Und ich denke, das ist auch den zukünftigen Zielgruppen ein bisschen geschuldet. Also Österreich bietet sich da auch an für Familien, viele junge, nachkommende Gäste wollen gerne ein bisschen mehr Platz, bringen ihr Sportequipment mit, sind Aktivurlauber. Also ich glaube, können wir mit mehr Marktanteilen in Zukunft rechnen.
Jetzt, wenn wir gerade über die Zielgruppe sprechen, finde ich, müssen wir über ein Thema sprechen, nochmal den Anteil auch zwischen Corporate und Leisure, weil da war ja Österreich sowieso schon immer ganz, ganz, ganz Leisure getrieben, wo wir immer schon gesagt haben, wow, das ist eigentlich einer der größten entscheidenden Unterschiede auch zum deutschen Markt. Jetzt haben wir in Deutschland erstmals sozusagen auch einen Leisure-Überhang hinsichtlich der Nachfrage, aber unsere Zahlen sind ja wirklich noch wenig im Vergleich. Sag mal, was hat der Roman gestern gesagt? Wie ist der Split im Moment?
Naja, wir sehen 68,2% Freizeitreisende, also Leisure, im Serviced-Apartment-Segment. Ja, und ich kann mich erinnern von den früheren Soar-Parts, Annette. Also ich habe mir gedacht, oh, so viel Corporate hätte ich auch gerne. Aber ja, und es verändert sich. Mhm. Corporate geht auch bei uns zurück. Obwohl Wien immer noch eine, oder auch ausbauend, eine tolle Kongressstadt ist. Also da liefern wir auch tolle Zahlen und ich glaube, da können wir stabil bleiben. Aber grundsätzlich, Leisure wird, also steigt, ja.
Mhm. Meinst du, das wird noch weiter nach oben gehen? Oder meinst du, ist das jetzt so dieser Switch, den ihr jetzt erreicht habt hier in der Stadt? Der ja fast quasi umgedreht ist zu dem, wo wir in Deutschland herkommen. Ne, wir hatten ja über viele, viele Jahre 70 Corporate und 30 Leisure. Ja, und jetzt seid ihr ja hier fast genau an diesen Werten. Ist das so, glaubst du, so eine Zielgröße?
Ich glaube, es wird sich einpendeln jetzt dann. Mhm. Wir bekommen noch mehr Kapazitäten in Wien dazu.
Ja.
Ich glaube aber nicht, dass die durch Corporate ausgeglichen werden, sondern eher durch den Leisure-Gast.
Mhm. Ja. Okay. Da kommt natürlich das Thema, du hast vorhin schon gesagt, hybride Konzepte. Ne? Wir bekommen da natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung einfach auch. Was glaubst du oder gibt es da so Entwicklungen, die du jetzt auch spannend auch unter euren Mitgliedsbetrieben vielleicht siehst, was da so an den Markt gekommen ist?
Ja, also was wir sehen ist, aber das hat die Hotellerie so im kleinen Finger, das ist so eine totale Professionalisierung. Wir saugen auch alles, was so Digitalisierung anlangt, auf und setzen es um. Und da hatten natürlich die Service-Apartments ein bisschen die Nase voraus. Ich habe ja selbst dieses Produkt entwickelt, schon damals mit Check-in-Automat und ja, Online-Check-in und hat mich ja gerettet in Corona. aber da zieht die Hotellerie nach. Und es gibt Projekte in Österreich, so wie ich vorhin gesagt habe, mit so ein bisschen Generationenübergang, wo Apartments dazu gebaut werden und man dann zum Beispiel auch das F&B besser auslasten kann, man mehr Platz hat, ja, einfach auf die zukünftigen Zielgruppen passgenauer anbieten kann.
F&B ist ja eigentlich gerade immer so ein Schlüsselfaktor halt gerade, ne? Also das ist ja eigentlich der Bereich, den wir bei uns im Segment weglassen, weil wir sagen, das ist ein sehr dienstleistungsintensiver Bereich. Der stört eigentlich so ein Stück weit unsere schlanken Strukturen, was ja unser großer USP halt auch dann hinsichtlich der Kosten ist. Wenn wir jetzt aber natürlich über 68% Leisure sprechen, also Menschen, die mit einer ganz anderen Aufenthaltsmotiv halt einfach da sind, siehst du eigentlich, dass auch Service-Department-Konzepte in der Zukunft hier mehr F&B-Angebote auch brauchen? Und wo, und das ist ja diese sehr schwierige Frage, wo ist dann irgendwann auch diese Abgrenzung zur Ferienhotellerie?
Ja, die Abgrenzung wird in den Regionen verschwimmen. Also es wird ja, ich glaube, dass Wien nach wie vor abgrenzbar bleibt. Mit klassischen Service-Department, Apart-Hotels-Produkten für Zielgruppe auch Corporate und Longstay. Haben wir ja trotzdem immer noch, muss man ja sagen, Expats, Longstay. F&B, zurückkommend auf deine Frage, muss man sich die neuen Zielgruppen anschauen. Ich persönlich glaube nicht, dass die zukünftigen Gäste noch mehr zu Hause kochen werden. Also zu Hause meine ich jetzt das Service-Department. Mhm. Die wollen auch Erlebnis, die wollen unterschiedliche F&B-Konzepte erleben. Ich glaube aber, dass dieses Mehr an Raum und ich kann mir meinen Kaffee in der Früh selber machen, dass das einfach beliebt bleibt.
Jetzt lass uns mal noch das Thema Fachkräfte auch ein bisschen besprechen, weil ne, das ist ja der zweite zentrale Faktor, die Lean-Konzepte. Du hast es schon angesprochen, Digitalisierung und so weiter, Riesenthema. Ihr beschäftigt euch ja in der ÖHV auch mit dem Thema Arbeitsmarkt und ihr habt da gerade auch ganz aktuell eure Mitglieder befragt. Ja. Welche oder was sind denn die größten Herausforderungen für die Hotellerie und sind das die gleichen, wie ihr auch für die Service-Apartments seht?
Ja, also das ist wirklich ganz aktuell. Wir haben von 175 Betrieben umfassende Antworten bekommen. Und jetzt auch wieder, um auf das F&B zurückzukommen, also die größte Herausforderung wird in dem Finden qualifizierter Fachkräfte für die Küche gesehen. Mhm. Und dann kommt der Service, aber mit Abstand Küche. Und das wird eine wirkliche Herausforderung, weil wir auch sehr starke Regulierungen im Sinne von Zuwanderung in Österreich haben. Also Wir brauchen auch Arbeitskräfte aus den Drittstaaten, die einerseits schon qualifiziert sind oder die wir gerne auch hier qualifizieren, wenn das Mindset passt, sagen wir immer. Also wenn diese Dienstleistungsbereitschaft da ist und man gerne mit dem Gast arbeitet, bringen wir jedem alles bei. Aber die Herausforderung wird sein, ein bisschen diese Regulatorien zu erleichtern, damit wir wirklich die Fachkräfte ins Land bekommen.
Jetzt haben wir ein großes Problem, auch was die Ausbildung in Deutschland angeht. Wie ist es hier in Österreich? Also wird hier ausreichend noch ausgebildet in den einschlägigen Berufen für die Hotellerie? Und siehst du da auch einen Unterschied jetzt zum Service-Apartment-Segment?
Ja, wir bilden gut aus. Es gibt die duale Ausbildung, um die uns viele Länder in der Welt beneiden. Nichtsdestotrotz, also über 50% der Betriebe suchen derzeit noch nach Lehrlingen, das schon. Ich habe den Vergleich gerade ein bisschen mit Deutschland. Da ist es zum Beispiel sehr viel einfacher, junge Erwachsene aus Drittstaaten in Deutschland auszubilden. Das geht bei uns noch nicht so gut. Da muss man jetzt einmal noch schauen, welche Struktur wir finden, um die bei uns aufgleisen zu können. Und ich glaube, das Interesse wäre da, für junge Menschen aus anderen Ländern zu uns zu kommen und sich hier ausbilden zu lassen. Im Moment suchen wir eher nach Lehrlingen.
Und gibt es da Punkte, wo die österreichische Hotelvereinigung, aber auch Service Department Betreiber oder generell ja auch die Hotellerie und die Eigentümer unterstützen kann?
Ja, wir haben eine wirklich tolle Jobbörse gegründet, das ist ÖHV Young Talents, und die habe ich in den Tourismusschulen positioniert, die ist auch beim Arbeitsmarktservice schon integriert, also bei der Berufsberatung, und da kann man nach Praktikumsstellen, nach Lehrstellen, nach Aushilfsjobs, bei uns gibt es auch berufspraktische Tage, wo man einfach wirklich intensiv schnuppern kann, da kann man Betriebe suchen, sind über 280 auf der Website drauf, und wir versuchen halt auch ganz klassisch mit Keywords, Google Ads, ja, auch da Jobs zu, also das Thema zu bewerben. Ja, ich denke mal, der Service-Department-Markt hat es hier ein bisschen leichter, ehrlicherweise, weil der F&B-Faktor wegfällt, weil es viele interessante Jobs im Background gibt mit Sales, mit Digitalisierung, welche Schnittstellen baue ich, wohin, wie ist mein Tech-Stack, also ich denke mal, dass da die Hotellerie vor mehr Herausforderungen steht.
Wie erlebt ihr generell so die Wahrnehmung für das Service-Department-Segment? Also so jetzt, wenn ich wieder mit der Deutschlandbrille gucke, ne, war das ja wirklich ein harter Weg und es war sehr mittelständig, sehr heterogen geprägt und wir sind einen langen Weg der Professionalisierung gegangen und damit einfach ja dann auch eine ganz andere Wahrnehmung, die wir jetzt in Deutschland spüren. Wie ist es hier in Österreich?
Es hat sich die Wahrnehmung auch geändert. Ich glaube, es hat auch zu der Zeit, wie ich das Projekt eröffnet habe, viele Vorurteile gegeben. Also Service Departments hatte vielleicht so ein bisschen diesen Beigeschmack von, haben die eh eine Betriebsanlagengenehmigung? Mhm. Ja, aber in Österreich, jeder, der einen Betrieb aufsperrt und der Dienstleistungen, die zu einem Hotel-Package passen, anbietet, muss eine Genehmigung haben. Da kommt man nicht drum rum. Also sobald man den Reinigungsservice anbietet, ist man eigentlich schon drinnen, außer man ist Privatzimmervermieter, aber von dem sprechen wir jetzt ja nicht. Und wir haben schon jetzt erlebt, dass es natürlich wahnsinnig viele professionelle Anbieter gibt. Wir selbst machen auch immer wieder Site-Inspections in Service-Department-Betrieben, wo wir auch unseren Mitgliedern zeigen, wie toll digitalisiert die auch aufgesetzt sind oder wie geschickt manche Apartments gestaltet sind, multifunktional. Und ich denke, es ist eine schöne Ergänzung, ja.
Lass uns mal, du hast gerade schon so ein bisschen das Thema auch Vorurteile, Regulierung angesprochen, weil das ist ja auch eine große Welle, ja, und die erleben wir ja gerade hier bei euch auch sehr klar, ne? Also derzeit ist vor allem natürlich Wien ganz vorneweg, halt auch neue politische Initiativen, die wir da sehen, die bereits schon streng regeln, die eigentlich ja schon da sind, für die Kurzzeitvermietung nochmal zu verschärfen. Kannst du vielleicht dazu ein bisschen was sagen, was im Moment so die politischen und regulatorischen Herausforderungen sind und was die Betreiber hier beschäftigt?
Ja, wir versuchen schon, Wildwuchs unter Anführungsstrichen also zu vermeiden, weil wir ganz klar sagen, es braucht die gleichen Rahmenbedingungen und Spielregeln für alle. Und wenn ich Zimmer anbiete und die Leistungen dazu anbiete, dann muss ich einfach auch den Brandschutz erfüllen, dann muss ich die Fluchtwege erfüllen. Ich brauche meinen Bescheid. Und die Stadt Wien hat da jetzt einfach hart durchgegriffen und gesagt, es gibt nur mehr 90 Nächte Buchungen für Airbnb.
Aufs Jahr gesehen.
Aufs Jahr gesehen, mhm. Genau. Und ich denke mal, das ist ein guter Ansatz. Und alle, die dies ehrlich meinen und professionell arbeiten, die trifft das sowieso nicht. Mhm. Also ja, das sind Unternehmer, Unternehmerinnen.
Und merkt ihr, dass dadurch aber auch schon Angebote vom Markt verschwunden sind? Also reguliert sich da wirklich was? Oder ist es gerade noch so ein bisschen, wo kein Kläger, da kein Richter?
Ich denke, wo man es am ehesten merkt, ist der Mietmarkt. Mhm. In der Hotellerie, Beherbergungsbetriebe, denke ich eher weniger.
Mhm. Okay. Also grundsätzlich aber schon ein Thema, womit ihr euch hier auch sehr, sehr stark auseinandersetzt. Und wenn man sieht, 9.800 Einheiten, kannst du einschätzen, wie viel im Graumarkt es gibt von diesen privaten Apartments alternativ in, weil ich sag mal, in Deutschland jetzt alleine für Berlin haben wir die Zahlen auch mal angeschaut. Also wir haben ja aktuell roundabout 6.700 professionelle Service Apartment in der Stadt, und aber dem gegenüber stehen, und es sind, sag ich mal, Zahlen, weil die werden ja nicht wirklich erhoben. Du kannst die ja nur abschätzen, indem du die verschiedenen Plattformen siehst, und du hast ja nicht immer den gleichen Stand. Aber die letzten Stichproben, die halt über verschiedene Studien erhoben wurden, die lagen schon bei 12.000. Das heißt, also dieser Graumarkt ist eigentlich fast doppelt so groß wie der professionelle Markt. Ist es ein ähnliches Verhältnis, oder vermutest du, dass es ein ähnliches Verhältnis hier auch bei euch in Wien ist oder in Österreich allgemein?
Ich vermute eigentlich, dass es ein bisschen weniger ist, ehrlicherweise. Weil es eben strenge Regelungen gibt und weil man ja auch Ortstaxe bezahlen muss. Also das ist ja auch alles geregelt. Ich denke, dass es natürlich einen Graubereich gibt, so wie es manchmal bei einem Tourismusverband Listen mit Adressen gibt. Mhm. Ja. Aber ich denke, es ist nicht so groß.
Mhm. Gibt es denn aus Sicht von der ÖHV Anpassungen, die im Gewerbe- oder Baurecht notwendig sind? Seht ihr das? Also habt ihr diese Themen durch die Betreiber auf dem Tisch?
Grundsätzlich, wir starten so mit unserer Betreuung als Serviceorganisation so ab dem Zeitpunkt der Eröffnung ganz intensiv. Ja, da, mhm. da können wir auch ganz, ganz viel beitragen. Wir sehen aber, weil wir natürlich Hotelketten dabei haben oder Betriebe, die zusätzliche Hotels eröffnen, wie schwierig manchmal die Genehmigungsverfahren sind, wie lange das manchmal dauert.
Haben wir gestern ganz
schön Beispiele gehört. Also wir reden da oft von ein, zwei Jahren, wo ich mir denke, wie trägt man das kapitaltechnisch durch? Also, ja. Das sehen wir schon. Ich sehe, dass die Zusammenarbeit zwischen Arbeitsinspektorat zum Beispiel und den Betrieben grundsätzlich besser wird. Also die verstehen sich langsam auch mehr als Service, auch Organisation. Also da versuchen wir auch zum Beispiel das Feld aufzubereiten, ganz viel zu informieren, da Ängste abzubauen und zu sagen, wende dich gerne an das Arbeitsinspektorat, wende dich an dein Magistrat, an deine Gemeinde, bezieh alle mit ein, wenn du umbauen möchtest. Diese Kommunikation ist einfach sehr wichtig, und dann funktioniert auch vieles besser. Aber wir sehen schon, dass manche Genehmigungen, wie gesagt, wirklich zu lange dauern.
Also ich hatte da ja auch eine relativ alarmierende Pressemitteilung von euch gesehen, ne, wo ihr auch gesagt habt, also ihr, Wien, glaube ich, war es ganz konkret, sinkt da halt auch im Städteranking jetzt nochmal ab. Na, oder nee, Österreich war es, glaube ich, im
das
Ganzen.
Ne, dass war so ihr, die Wertschöpfung.
Die, mhm. Genau, und dass es eben gerade vor allem eben auch an langen Verwaltungsprozessen liegt und diesen langen mhm. Genehmigungsphasen, mhm. die einfach da sind. Mhm. Magst du da noch drei Worte sagen?
Also wir haben eine große Initiative gestartet, wirklich sehr viel Feedback von den Betrieben eingeholt. Wo sind die konkreten Ansatzpunkte? Was sollen wir an die Minister weitergeben, um eben Regulatoren abzubauen, Bürokratieaufwände abzubauen? Weil das kommt immer in jeder Befragung. Also, dass die Mitglieder sagen, ich habe einfach so wahnsinnig viel organisatorischen Aufwand mit Dokumentation, mit Prüfungen. Und ich sage, es will ja jeder einen sicheren Betrieb bieten, es will jeder auch das Arbeitsrecht einhalten, das Arbeitsstättengesetz, aber man muss es reduzieren.
Wenn du nur eine regulatorische Hürde für die Branche abschaffen könntest, welche wäre das?
Wenn die Fee kommen würde.
Wenn die Fee kommen würde, genau, mit ihrem Wunschstäbchen.
Ja, also ich arbeite auch sehr stark für das Thema Arbeitsmarkt in der ÖHV und bekomme mit, wie schwierig dieses Thema für die Betriebe ist. Und ich denke mal, eine Erleichterung für Arbeitende aus Nicht-Österreich, um hier Fuß fassen zu können, das wäre schon eine tolle Sache. Wir haben ja die Rot-Weiß-Rot-Karte hier in Österreich. Die hat ganz klare Spielregeln, aber und über 80% unserer Betriebe führen diesen Ablauf selbst durch, also diese Einreichung ohne eine Agentur und Hut ab, weil es wirklich sehr aufwendig. Mhm. Und da das zu erleichtern, wäre schon eine großartige Sache.
Okay. Du hast ein Stichwort auch gesagt, Umwidmung. Ja, vielleicht können wir darüber auch noch ein bisschen sprechen, weil das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenthema, was wir in Deutschland haben, dass wir aufgrund der gestiegenen Baukosten und einfach auch fehlender Flächen gar nicht mehr so den Neubau wirklich sehen. Das heißt, wir denken natürlich viel auch über Konversionen nach, dass im Prinzip viele leerstehende Büros umgedacht werden, ja, dass daraus Wohnungen werden, dass daraus aber auch Hotels und natürlich Service-Apartments werden. Wie ist da die Entwicklung hier in Österreich?
In Wien ist es so, dass Wohnraum gebaut wird, und zwar, wir brauchen den Wohnraum. Mhm. Es gibt Projekte am Rande der Stadt mit weiteren 23.000 Menschen, die angesiedelt werden. Und es ist so, dass man eigentlich in einem Bestandshaus nur dann gewerblich bauen kann, wenn es schon so gewidmet ist oder gemischt gewerblich, weil sonst sind die Chancen eher schlecht, dass es umgewidmet wird. Mhm. Also weil Wohnraum schon geschützt ist bei uns. Wir haben ja auch das Thema mit den kleineren Einheiten. Wenn man jetzt sagt, okay, dann braucht man eine Ausnahmebewilligung oder man braucht auch das Einverständnis aller Eigentümer im Haus, wenn man Wohnungen gewerblich vermieten möchte. Ja. Also es gibt da schon einige Spielregeln, an die man sich halten muss. Und deswegen, ich denke, Büros sind eine gute Möglichkeit für Service Apartments, mhm. Diese eben umzubauen. Ja, ich glaube, die Möglichkeiten sind ein bisschen begrenzt.
Ja. Aber habt ihr da auch schon konkrete Objekte gesehen? Weil ich sag mal, in Deutschland sehen wir ja viele, viele Umwandlungen von Büro zu Service Apartments.
Da wüsste jetzt der Roman auf jeden Fall Bescheid.
Dann hebe ich die Frage für ihn auf jeden Fall. Gar kein Thema. Dann lass uns mal noch ein bisschen in den nächsten Themenkomplex kommen, und zwar mal zum Thema Nachhaltigkeit auch sprechen. Ja? Und zwar fragen denn Gäste in Österreich heute aktiv nach nachhaltigen Angeboten oder bleibt tatsächlich der Preis entscheidend?
Also Österreich versucht seit vielen, vielen Jahren, sich als das Land zu positionieren, wo Nachhaltigkeit wirklich sehr gelebt wird und auch in den Betrieben. Es gibt das österreichische Umweltzeichen, da auch wahnsinnig viele Betriebe das sich erarbeiten. Es ist ja auch wirklich viel Arbeit, das umzusetzen. Ich sage aber immer, wir in der Beherbergungsindustrie sind wahnsinnig große Multiplikatoren. Also alleine, weiß ich nicht, das Butterpapierl, wenn wir das sparen beim Frühstücksbuffet. Und es ist schon ein Asset. Also es ist auch ein Ziel des Bundesministeriums. Es gibt den Vision T-Plan für den Tourismus, wo gesagt wird, wir wollen, ich glaube, es geht fast um eine Verdoppelung der Anzahl der Hotels mit Umweltzeichen. Das ist ein Ziel, das finde ich toll. Und wir unterstützen als ÖHV mit Ausbildungen dazu, mit Online-Talks. Eben, wir beraten auch über die Siegel, die unterschiedlichen. Es ist ja, man muss sich ja mal einlesen,
absolut,
sich auskennen.
Ein Dschungel, ne?
Ja, und ESG ist schon, ich will jetzt nicht sagen in aller Munde, weil es leider abnimmt. Ja, es war ja bis vor einem halben, dreiviertel Jahr schon noch präsenter als Thema. Ich denke aber, große Betriebe, die an GDS angebunden sind, die Corporate anstreben, die müssen das sowieso erfüllen, weil die großen Firmen dieser Welt wollen ein Hackerl bei den ESG-Kriterien sehen, sonst fällt man raus aus den Buchungskanälen.
Und jetzt habt ihr nur nicht so einen starken Corporate-Anteil. Ne?
Das ja, ist ja, genau.
Die Frage so nah zu sagen, wie hoch ist die Sensibilität der Gäste, eben wenn sie privat unterwegs sind.
Also was wir schon sehen ist, die Gäste lieben es zu wissen, die Produkte sind regional, im F&B vor allem. Mhm. Also das ist auch ein Asset. Wir haben eine tolle Landwirtschaft in Österreich. Also braucht sich niemand zu verstecken. Mhm. Und ich denke schon, dass das sehr wichtig ist. geschützt bleiben wird. Wir merken im Moment, der Unternehmer sagt, wo bringt mir das Umweltsiegel etwas unterm Strich? Mhm. Also wir setzen auch darauf zu sagen, hier und dort kann man einsparen, auch mit, eben auch mit nachhaltigen Maßnahmen. Das ist im Moment schon auch ein wichtiges Kriterium.
Mhm. Was glaubst du, welche ESG-Anforderungen die Betreiber künftig besonders umtreiben werden? Was ist am schwersten gerade zu erfüllen?
Ich glaube, eine Herausforderung ist immer ein Bestand.
Mhm.
Neu zu bauen ist einfacher.
Ja.
Ja. Und ansonsten glaube ich, dass wir eigentlich gut unterwegs sind, weil wir sind ja auch sehr mitarbeitendenorientiert. Also ich glaube, da kann man in dem Bereich Social wirklich viel schon vorweisen in jedem Betrieb.
Mhm.
Und baulich, also wenn wir abfragen, wie viel geplant ist zu investieren, ich glaube, da hat der Roman auch ein paar ganz gute Zahlen gehabt,
mhm.
Sind das sehr große Beträge. Also die Investitionsfreudigkeit ist groß und da wird immer ESG mitgedacht werden.
Mhm. Das ist auch gut so, genau. Wenn wir mal ein bisschen die Zukunftsbrille aufsetzen, wo siehst du das Service Department Segment in Österreich in 2030?
Spannend. In 2030.
Sehen wir mehr Entwicklung in Graz, in Linz, in Innsbruck, Salzburg?
Also die Dynamik ist schon riesig. Also wir sehen schon, dass eben so namhafte Ketten wie Leimholm, Nummer, investieren, Standorte suchen, auch in B-Lagen zum Teil gehen. Das wird mehr werden,
mhm.
weil eben auch der Digitalisierungsfaktor so gelernt ist von den Service Departments und viele Gäste das auch wollen, dieses ich will mich nicht mehr lange anstellen, wenn ich nicht gerade in meinem Haupturlaub im Sommer bin, ja, an der Rezeption, da ist es mir vielleicht egal, bekomme ich ein Wasser nebenbei, Service ist fein, ich habe einen persönlichen Kontakt, aber sonst, die 80%, die ich sonst unterwegs bin, geht es um Zeitersparnis und da sind die Service Departments gut dabei und ich glaube, daher werden wir noch mehr sehen.
Und du hast es vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, die hybriden Konzepte, die Mischkonzepte, die entstehen, das sehen wir ja inzwischen in Deutschland auch sehr stark, dass halt wirklich die klassischen Hotelgesellschaften sich entweder ein Living-Annex sozusagen zulegen, eigene Marken innerhalb des gesamten Markenportfolios halt für den Extended-Stay-Bereich. Glaubst du, diese Entwicklung werden wir hier in Österreich auch sehen?
Ich denke schon. Ich sehe es als relativ natürliche Weiterentwicklung. Was es schon gibt, dass manche Betriebe sagen, also Hotels sagen, okay, ich habe da jetzt zwei Straßen weiter ein Objekt und ich baue Service Departments dort hinein und ich betreue das mit, also so klassisch Extended Brands. Ich glaube, da versuchen sich gerade ein paar. Größere Entwicklungen sehe ich auch, also auch österreichische Hotelketten, die sagen, ja, wir suchen Standorte, wo wir Apartments bespielen können. Ich glaube schon, dass das kommt, ja.
Okay. Welchen Rat würdest du denn einem Investor geben, der heute in Service Departments in Österreich investieren möchte?
Ich würde wirklich, dadurch, dass die Kapazitäten schon so groß sind, ich würde in eine A-Lage gehen.
Okay, Lage, wieder
schon,
das vorherrschende
Kriterium. Schon wieder, ja, weil ich sonst auch den Preis nicht durchsetzen kann. Und ohne einen ordentlichen REF-Paar wird es sich nicht ausgehen am Ende des Tages. Weil einfach, ich habe gewisse Fixkosten, sei es jetzt aufgrund der Größe, wir sprechen nicht von Hotelzimmern, sondern von größeren Einheiten, die Reinigung, mehr Fenster, mehr Energie. Mitarbeitende, okay, hat man vielleicht nicht so viele, natürlich wie in der Hotellerie, aber ich muss einen Preis durchsetzen. Mhm. Die Pachten werden höher, die Zinsen.
Mhm.
Also ja, das wäre mein Ansatz.
Alles klar. Letzte Frage vielleicht, welche Entwicklung überrascht dich im Moment am meisten bei euch hier in der Branche?
Mich überrascht vielleicht nur, dass sich in manchen Regionen noch nicht so viel tut, wie ich erwarten würde, weil ich glaube, wir haben ein wahnsinniges Potenzial in Österreich mit den Seen, mit leider dem Klimawandel,
mhm.
ja, dass sich da noch nicht mehr tut. Ansonsten finde ich alle Projekte spannend, die so ein bisschen F&B neu denken.
Mhm.
Und wenn jemand mutig ist und sagt, ich
baue auf einem Berg ein Sushi, also ich mache ein Sushi-Restaurant in meinem Hotel, ja, dann finde ich das auch toll. Also ich glaube, also das Thema Überraschung ist, glaube ich, auch für unsere Gäste immer gut. Ja.
Spannend. Dann lieben Dank, Christine, für das schöne Gespräch, für den Einblick und die Insights in den österreichischen Markt. Und wir werden das verfolgen, wir werden dranbleiben.
Vice versa. Und ich bin auch immer gespannt, was sich in Deutschland tut.
Absolut, absolut. Ja. Also vielen lieben Dank.
Ich danke dir, Annette. War ein schönes Gespräch.